Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Chor hat uns einen guten Auftakt gegeben. Wenn es um die Ermutigung geht, die wir Christen brauchen, dann ist eine der stärksten Ermutigungen die Zusage und Verheißung Jesu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und alle Tage meint wirklich alle Tage. Der heutige Tag, der morgige, die Tage, die wir in Glück und Freude erleben, aber auch die traurigen Tage, wie sie vielleicht eben jetzt eine Familie Barth oder eine Familie Berthold erleben und manch andere auch. Alle Tage, das meint Jesus auch so, wirklich alle Tage. Und bis ans Ende der Welt heißt auch bis an dein Lebensende. Denn dein Lebensende ist in deinem Sinne, wenn du stirbst, das Ende auch dieser Welt. Du bist am Ende angelangt und damit in Jesu Hand alle Tage. Ich denke, das ist eine ganz große und starke Ermutigung, die wir haben. Wir wollen heute darüber nachdenken, was es heißt, Ermutigung für Christen im Judasbrief, Kurs halten in stürmischer Zeit. Ich denke, das muss ich euch nicht groß erklären und darlegen, die Weltstürme von Krieg und Katastrophen. Wir kennen sie alle. Wir kennen auch die persönlichen Lebensstürme, die uns manchmal hart anpacken und durchrütteln. Manchmal wackeln unsere Lebenshäuser ganz stark. Und auch der Bau Gemeinde Jesu wird immer wieder einmal mächtig geschüttelt. Da gibt es viel Entmutigung. Ich denke an die immer kleiner werdenden Gemeinden. Wie viele sind einfach nur traurig darüber, dass immer mehr wegbleiben und kaum jemand dazu kommt. Ich denke auch an Streit und Zank in vielen Gemeinden. Was hat das schon für Spaltung und für Unruhe gebracht? Ich denke an neue Lehren, die Gemeinden verunsichern, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann kommen die vielen persönlichen Probleme hinzu, die ja jeder mit in eine Gemeinde bringt. Die können wir ja nicht einfach so draußen lassen. Und weil es so vieles gibt, was an unserem Leben rüttelt, brauchen wir immer wieder Ermutigung. Und wir brauchen auch Kurskorrektur. Und die macht sich immer dann nötig, wenn wir einen falschen Kurs eingeschlagen haben. Wenn wir uns gar nicht mehr so sicher sind, ob denn der Weg, den wir noch gehen, der richtige ist. Ich finde das schön, dass gerade dieser Judas so ein Gespür hatte für die Gefahren seiner Zeit und wie er darauf reagiert hat. Ich erinnere noch einmal an den Vers 4. Wir hatten es gestern mit Bedacht, die Verse 1 bis 4. Und da wird es uns so deutlich, bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie brauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus, unseren einzigen Herrn und Herrscher. Ja, es gibt sie. Sie haben den Anschein der Frömmigkeit, aber Gottes Kraft verleugnen sie. Und die haben sich eingeschlichen. Unruhestifter, sie stiften Verwirrung. Und im weiteren Brief wird es dann deutlich, wie Judas sie beschreibt. Wir wollen auch heute wieder auf die Dreiklänge hören, die so ein lieblingsliterarischer Stil von dem Judas scheint. Immer diese Trilogien, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Heute geht es um die Verse 5 bis 16 und ich werde immer so abschnittweise lesen. Jetzt zunächst einmal die Verse 5 bis 7. Die Übersetzung hier vorne ist die neue Genfer Übersetzung. Wenn jemand also mit der Lutherbibel mitliest oder Elberfelder, wird dann die Abweichung merken. Also Judas schreibt weiter, ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Oder denkt an die Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Diese erste Trilogie geht also um das Volk in der Wüste, um das Gottesvolk. Es geht um Engel, die ihren Zustand nicht bewahrt haben. Und es geht um die Leute von Sodom und Gomorra. Und hier nimmt uns Judas mit in die Geschichte. Es sind also biblische Geschichten zum Nachlesen. Das ist auch interessant, wie Judas mit den Texten des Alten Testamentes umgeht und wie er darauf verweist, um die Schlüsse zu ziehen für die Gemeinden und die Christen, an die er schreibt. Warnende Beispiele sind diese Berichte aus der Geschichte Israels. Erlerntes muss wiederholt werden. Ja, wir müssen immer wieder neu an biblische Wahrheiten erinnert werden. Wenn wir uns alles merken würden und nichts mehr vergessen würden, bräuchten wir eigentlich keine neuen Verkündigungen mehr, oder? Wir wissen ja alles, wir haben es alles bestens gemerkt. Und gibt es da noch viel Neues? Aber die Erinnerung, das immer wieder neue Auffrischen dessen, was man eigentlich weiß, aber man muss daran erinnert werden. Judas erinnert an die wunderbare Errettung aus der ägyptischen Sklaverei. Bei Luther heißt es dann etwa so: Der einmal das Volk aus Ägypten gerettet hat. Das war so ein einmaliges Ereignis in der Geschichte Israels. Das hat sich eingebrannt in das Gedächtnis des Volkes. Und dann ist dieses Gegenteil. Zum anderen Mal, zum zweiten Mal, also zu einem späteren Zeitpunkt, was hat er dann gemacht? Nicht wieder gerettet? Dann haben die, die sich auf die Gnade verlassen haben, die sich haben erretten lassen, aber ungehorsam gewesen sind, was mussten sie dann erleiden? Die Strafe Gottes. Und damit will ja Judas deutlich machen, Leute, die ihr euch eingeschlichen habt in die Gemeinden, euch wird das ebenso, ihr werdet das ebenso erleben und erfahren müssen. Ihr seid gerettet. Aber am Ende werden sie für das Gericht aufbewahrt. Warum? Sie haben nicht mehr geglaubt. Kann ich als Christ meinen Glauben wieder verlieren? Ich denke schon. Ich selber vertrete also nicht diese Allversöhnungslehre, dass am Ende dann alle gerettet werden, Gott also alle Augen zudrückt und sagt, naja, schlupf noch mal mit rein, solange die Tür noch offen ist und ich nehme auch den Letzten noch mit. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wer als Mensch das nicht will oder wer auch wieder den Weg des Glaubens verlässt, der wird am Ende vernichtet. Der ist wirklich verloren. Das ist auch diese ernste Botschaft, die wir bei Judas finden. Er scheut sich nicht, diese Themen anzusprechen. Er will ja die Christen nicht in einer falschen Sicherheit wiegen und sagen, Leute, ihr seid doch gerettet. Wir haben es gestern mitgelesen. Sie haben gesagt, wir haben die Gnade Gottes, also können wir fröhlich drauf lossündigen. Es ist ja Gottes Geschäft, uns immer wieder zu vergeben, gnädig und barmherzig zu sein. Nein, mit solch einem Handel lässt Gott sich nicht ein. Und deshalb der Ernst auch dieser Worte. Ja, das eine Mal gerettet und dann durch ihren Ungehorsam haben sie diese Gnade Gottes verloren. Ich muss euch hier mal ein paar Stellen aus dem 4. Mosebuch lesen, weil darauf Judas ja zurückgreift, wenn es darum geht, das eine Mal gerettet, das andere Mal umgebracht. Warum eigentlich? Und da finden wir in 4. Mose 14 folgende Begebenheit erzählt. Wer nachlesen will, ab Vers 21 bis 24. Aber so gewiss ich lebe und die ganze Erde von der Herrlichkeit Jahres erfüllt werden wird, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Wunderzeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste tat, und die mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf mich gehört haben, sie werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren unter Eid zugesagt habe. Alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Aber meinen Diener Kaleb in dem ein anderer Geist war und der treu zu mir gehalten hat, ihn werde ich in das Land bringen, das er schon betreten hat. Und dann noch der Vers 35. Ich, Jahwe, habe es gesagt, das werde ich dieser ganzen bösen Gemeinschaft antun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. Hier in der Wüste werden sie umkommen, sie sollen sterben. Das waren damals ganz harte Worte, die Mose dem Volk im Auftrag Gottes sagen musste. Sie sind nicht mehr auf dem Glaubensweg geblieben und deshalb die Gerichtsandrohung. Sie haben das Vertrauen in Gottes Zusage verloren. Gott hat ihnen versprochen, ich bring euch in das verheißene Land. Dann kommen die Kundschafter zurück und sagen, das Ding wird nichts. Die Mauern sind viel zu groß und zu dick und die Leute sind Riesen. Wir sind Zwerge dagegen. Die Kundschafter, bis auf Kaleb, wir haben es gerade gehört, haben das Volk entmutigt, haben ihnen das Vertrauen zu Gott und in Gottes Verheißung genommen. Und deshalb diese Reaktion Gottes. Diese Generation wird in der Wüste umkommen. Es gibt noch ein weiteres trauriges Erlebnis, worauf sich wahrscheinlich Judas auch hier bezieht, ohne dass er es weiter ausführt. Ebenfalls in 4. Mose Kapitel 25. Eine ganz traurige Begebenheit. Das sind die Verse 1 bis 3. 4. Mose 25, 1 bis 3. Als Israel sich in Schittim aufhielt, begann das Volk, sich sexuell mit moabitischen Frauen einzulassen. Diese luden die Israeliten zu den Opferfesten ihres Gottes ein. Sie kamen und aßen mit ihnen und warfen sich vor ihrem Gott nieder. So ließ sich Israel in das Joch des Baal-Peor einspannen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er sagte zu Mose, nimm alle Anführer des Volkes fest und richte sie im Lande der Sonne vor Jahwe hin, damit Jahwes glühender Zorn sich von Israel abwendet. Und noch der Vers 9. An diesem Tag, an dieser Plage, waren 24.000 Menschen gestorben. Das ist eine ganz traurige Sache. Israel konnte gegen die Moabiter nicht gewinnen, hat verschiedene Ursachen. Und dann machen die Moabiter eins, sie laden Gottes Volk, die Kinder Gottes, zu ihrem Fest ein. Und dort, ich will es mal so derb sagen, haben sie gehurt, was das Zeug hält. Die Armee konnte nichts ausrichten. Und dann kommen kleine Mädchen und verführen die glaubensfesten Männer Israels. Das ist für mich eine erschütternde Szene. Da lassen sich diese gestandenen Männer verführen, beten andere Götzen an, geben ihren Begierden nach und verlieren die Gemeinschaft mit Gott. Ich finde es schon stark, dass Judas den Mut hat, das wirklich so deutlich zu sagen, weil wir uns manchmal auch in einer falschen Sicherheit wiegen können. Ja, ich habe die Gnade Gottes, ich habe den Glauben, ich habe mich mal bekehrt. Aber das Leben, das dann geführt wird, entspricht nicht mehr diesem Zustand, Gottes Kind zu sein oder zum Volk Gottes zu gehören. Also das Erste, was man hier sieht, das Volk in der Wüste Israel von der Begierde getrieben, vom Unglauben regiert. Und da verlieren sie die Gemeinschaft mit Gott. Das zieht das Gericht nach sich. Und das zweite Beispiel, da geht es ja um die hochrangigen Geistesmächte. Ich denke, es ist uns allen bekannt, dass wir ja nicht nur die sichtbare Welt haben. Es gibt um uns herum eine unsichtbare Lichtwelt und eine unsichtbare Finsterniswelt. Und gerade auch die Macht der Finsternis ist noch immer sehr stark. Und hier geht es um die Engel, die ihren hohen Rang, ihre Herrscherwürde nicht bewahrt haben, sondern ihren Wohnbereich verließen. Man weiß nicht ganz genau, auch die Ausleger sind sich da nicht einig, was damit gemeint ist. Wahrscheinlich wird an die Stelle aus 1. Mose 6 erinnert. Wer etwas bibelkundig ist, wird damit etwas anfangen können. 1. Mose 6, die Zeit vor der Flut, als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottessöhne, hier kann auch mit Engel übersetzt werden, dieser Begriff, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, die ihnen gefielen. Es ist eine geheimnisvolle Stelle. Und man wird sie auch nicht bis zuletzt ergründen können. Aber was hier deutlich wird, es haben Engelmächte ihren Platz verlassen. Und man kann, denke ich, das schon aus diesen kurzen Worten heraushören und haben sich mit der anderen eingelassen. Wie heißt es hier? Und haben dann, wie bei Sodom und Gomorra, sind anderem Fleisch nachgelaufen. Man vermutet, dass also diese Geistesmächte sich mit Frauen eingelassen haben. Und das war im Grunde der falsche Platz, wo sie waren. Sie haben die Herrlichkeit verlassen, den Ort, den Gott ihnen zugewiesen hat. Ich muss ja auch an das Wort aus dem Römerbrief denken. Haben nicht alle, die ohne Jesus leben, ihren Ort verlassen? Wie schreibt Paulus? Sie haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Und was bedeutet das am Ende? Das bedeutet, in der Gottesferne und Finsternis zu leben. Und dieses Wort mit diesen Engelsmächten macht im Grunde deutlich, dass sie jetzt in Ketten gebunden liegen. Nicht alle. Der Teufel geht noch umher wie ein brüllender Löwe. Aber hier gab es wahrscheinlich schon mal so eine Fesselung von diesen Geistesmächten, die ihr Unwesen auf der Erde getrieben haben. Sie sind gefallene Engel und sie werden jetzt aufbewahrt für den großen Tag des Gerichtes mit ewigen Banden in der Finsternis. Auch hier wieder die ganze Schärfe und Härte, wo Judas sagt, Leute, macht euch euren Glauben nicht zu billig und zu einfach. Es kann am Ende, wenn sogar Geistesmächte ihre Herrlichkeit verloren haben und dem Gericht verfallen sind, ja, wie will man dann, wenn man als menschliches Wesen einen falschen Weg geht, im Gericht bestehen? In dieser Sache, in dieser zweiten Trilogie sozusagen, oder in diesem zweiten Tod, die Engel, die ihren Zustand nicht bewahren, die Gesetzlosigkeit, auch der Abfall von dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Wenn man die Gnade sich nicht wirklich bewahrt und immer wieder auf diese Gnade Gottes sich verlässt, kann man sie wieder verlieren. Ja, das dritte ist diese dunkle Geschichte von Sodom und Gomorra. Die Erinnerung an Städte, die aufgrund ihrer Begierde und Sünde von Gott vernichtet wurden. Hier geht es um das unmoralische Leben, um die Sittenlosigkeit. Ich weiß gar nicht, wenn Gott heute so reagieren würde, welche Stadt noch stehen würde. Ob da überhaupt noch eine Stadt Bestand hätte. In Sodom und Gomorra war es die Homosexualität. Damals wurde das noch wirklich als Sünde so gesehen und gesagt. Heute darf man das ja kaum noch sagen. Homosexualität ist Sünde. Nach dem Wort Gottes ist und bleibt sie Sünde. An keiner Stelle wird Sittenlosigkeit, sexuelle Unmoral gut geheißen. Egal, ob das Mann mit Mann, Frau mit Frau ist oder andere Abartigkeiten. Alles wird in der Bibel mit dem Begriff der Unzucht verdeutlicht. Und das bringt am Ende das Gericht mit sich. Wo wir heute im Grunde sehr leicht und locker drüber weggehen, bleibt in den Augen Gottes Sünde. Hier sollten wir uns nichts vormachen. Und die Dinge vielleicht uns nicht zurechtbiegen, nur weil uns das angenehmer erscheint. Gottes klares Wort bleibt hier bestehen. Diese Negativbeispiele zeigen uns also, wo es hinführt, wenn man nicht an dem Platz ist, an dem Gott uns haben will. Wenn man den Weg des Glaubens verlässt und in den Unglauben verfällt. Wenn man abfällt von dem, was Gott uns zugedacht hat. Und wenn man am Ende in der Sittenlosigkeit lebt. Sodom und Gomorra, Mann mit Mann, Schande getrieben und darauf wartet das ewige Feuer. Diese drei Beispiele, vielleicht kann ich es nochmal so zusammenfassen. Ich kann mein Heil durch Unglauben und Misstrauen verlieren. Das sollte uns bitte bewusst sein. Ich kann mein Heil durch Unglauben und Misstrauen verlieren. Ich kann am Ende am Ziel vorbeitreiben. Ich kann knapp davor gewesen sein. Und am Ende, wo ich meinen Glauben aufgebe, wo ich bewusst Gott absage, vorbeitreiben. Ich kann durch Hochmut, durch Nicht-Unterordnen unter Gottes Herrschaft die Gnade verlieren. Ich mache alles selber. Ich lasse mir nichts mehr sagen. Und ich kann durch Unzucht, Luther übersetzt hier, anderem Fleisch nachlaufen.
unter das Gericht Gottes fallen. Und ich will es mal noch zugespitzt sagen, anderem Fleisch nachlaufen, wer in der Ehe lebt und läuft anderem Fleisch nach, einer anderen Frau, einem anderen Mann, der begeht Ehebruch. Oder anderem Fleisch nachlaufen, eben auch die ganze Sache mit Homo und Lesben. Judas verwendet also diese Trilogie, um den Ernst der Lage deutlich zu machen. Hier seid ihr Christen auch gefährdet. Passt deshalb gut auf. Diese warnenden Beispiele aus der Geschichte, man kann es nachlesen. Und deshalb bleibt uns eigentlich nur dieser eine Weg dann offen. Immer wieder Buße tun, um Vergebung bitten und umkehren, wo auch wir auf einen solch falschen Weg gekommen sind. Die zweite Trilogie ist der Vers 8. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Immer wieder diese gewissen Leute, um die es hier geht. Hier geht es um die, die ihr Fleisch befleckt haben, Herrschaft verachten und Herrlichkeiten lästern. Eingeführt werden sie, sie sind Träumer, sie sind Phantasten. Dieser Ausdruck stammt aus 5. Mose 13. Es sind die Verse 2 bis 6, die ich dazu lesen möchte. Ich lese euch deshalb auch die Texte, dass ihr mal merkt, wie Judas auch in seiner Bibel zu Hause war und wie er ja diese Geschichten kannte und sie angewendet hat, um diese geistlichen Wahrheiten deutlich zu machen. Also das finde ich faszinierend, wie dieser Judas mit dem Wort Gottes gelebt hat, damals das Alte Testament. 5. Mose 13, 2 bis 6. Wenn ein Prophet oder ein Traumseher in deiner Mitte auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und dabei sagt, lasst uns anderen Göttern folgen und ihnen dienen, Göttern, die du nicht kennst, und wenn das Zeichen oder das Wunder, das er dir genannt hat, eintrifft, dann sollst du nicht auf die Worte jenes Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn Jahwe, euer Gott, prüft euch, ob ihr ihn wirklich mit Herz und Leben liebt. Ihr sollt Jahwe, eurem Gott, folgen und Ehrfurcht vor ihm haben. Seine Gebote sollt ihr halten, seinen Weisungen gehorchen, ihm dienen, ihm treu sein. Jener Prophet oder Traumseher muss getötet werden, denn er wollte euch zum Abfall von Jahwe verführen. Er wollte dich von dem Weg abbringen, auf dem Jahwe, dein Gott, dir zu gehen befohlen hat. Das ist eine kurze Darstellung, was es heißt, wenn wir uns nicht mehr an das klare Wort Gottes halten, sondern eher etwas auf Träume und Visionen geben. Das alles ist Verführung in der Gemeinde Jesu, auch die Formulierung hier, vom richtigen Weg abbringen. Es ist nicht mehr der geradlinige Weg, man folgt dann anderen. Falsche Propheten setzen ihre Träume und Visionen anstelle des Wortes Gottes. Und das hat es immer in der Geschichte gegeben, auch in der jüngsten. Wie viele erzählen ihre Träume und ihre Visionen? Schatz, habe ich gestern schon gesagt, seid immer vorsichtig, wenn diese Ich-Botschaften kommen. Mir hat der Herr das gezeigt. Ich hatte diesen Traum. Ich tue mich schwer damit, solche Träume als Offenbarung und neue Botschaft Gottes anzuerkennen. Ich halte mich an das klare Wort Gottes. Hier kann ich schwarz auf weiß lesen, was Gottes Wille ist und wie er sich offenbart hat. Wir brauchen keine Visionen, sondern klare biblische Botschaften. Denn eine falsche Lehre bringt auch schnell einen falschen Lebensstil mit sich. Auch da gibt es die Beweise in der Kirchengeschichte, dass das Hand in Hand geht, die Lehre auch mit der Ethik. Man kann hier, denke ich, bei Träumen auch an schmutzige Träume und Fantasien denken. Auch das ist etwas, was der Herr nicht will. Und wie schnell schleichen sich auch in unsere Gedankenwelt sexuelle Bilder und Gedanken, unsaubere Gedanken. Und das ist falsch. Auch hier brauchen wir, denke ich, immer wieder die Buße und die Vergebung. Also Fleisch beflecken, die Versündigung auf sexuellem Gebiet. Und es gibt traurige Berichte auch von gestandenen Christen, die gerade an dieser Stelle zu Fall gekommen sind. Herrschaften verachten. Die Träumer, die das Fleisch bewecken, die die Macht des Herrn verwerfen oder verachten. Sich einfach von Gott nichts mehr sagen lassen. Heute gilt im Grunde das, was der Mensch sagt, und wenn es, entschuldigt, der größte Blödsinn ist. Der Mensch glaubt doch eher, was in der Bildzeitung steht, als was in der Bibel steht. Von Gott sich nichts mehr sagen lassen. Seiner Herrschaft sich nicht mehr unterordnen wollen. Diese Träumer gehen also traumtänzerisch ihren eigenen Weg und sie stellen sich nicht unter die Autorität Gottes. Sie lehnen im Grunde jegliche Autorität ab. Und das ist Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit ist eigentlich die Entschlossenheit, den eigenen Willen zu tun. Und der eigene Wille will sich dann nichts mehr sagen lassen, von keinem Gesetzgeber. Er will machen, was er will, der eigene Wille. Ich denke, hier kann man den Zusammenhang auch erkennen. Die Begierde, das Fleischbeflecken, führt im Grunde auch zur Gesetzlosigkeit. Man will ja frei sein von allen Vorgaben und allen Zwängen, in die man da kommt. Und man will seine Begierde befriedigen und auf Einschränkungen reagiert man unwillig und die lehnt man ab. Überall offenbart sich also wirklich im gesteigerten Maße ein Geist des Eigenwillens und der Hemmungslosigkeit. Ich glaube auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Verbunden mit einem Geist der Auflehnung gegen alle Autoritäten. Ich denke, das ist aber geistesgeschichtlich herzuleiten schon von der Französischen Revolution her. Dort kam im Grunde dieser Aufbruch, dieser Schrei der Menschheit, lasst uns all das abbrechen und niederreißen, was uns binden will. Und in den 1960er Jahren gab es nochmal so einen Aufbruch, wo man wirklich alle Grenzen und Schranken und Autoritäten abreißen wollte. Lasst uns niederreißen, was uns kaputt macht oder einengt. Also dieses Slogan gab es damals. Keine Autorität mehr. Das hat es damals schon gegeben. Menschen, die sich keiner Autorität der Göttlichen auch nicht unterordnen wollen. Und damit verbunden ist auch das Dritte, die Herrlichkeiten lästern. Hier lässt Judas es einfach noch ein Stück offen, was konkret gemeint ist. Aber man könnte durchaus das Wort auch so deuten, ne, es sind die, die im Grunde dann, denen nichts mehr heilig ist, so könnte man sagen, die abfällig über Heiliges reden. Und da gibt es heute auch in manchen Fernsehshows schlimme Szenen, wie abfällig über den Glauben, über das Christsein gesprochen wird. Also auch hier wieder diese Warnung. In der dritten, das sind jetzt die Verse 9 bis 10, die ich lese. Der Engelfürst Michael hingegen gebraucht nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte, als dieser ihm den Leichnam des Mose streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam. Maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute, ich will euch immer wieder darauf hin, es geht immer wieder um diese Leute, da nimmt er immer wieder Bezug. Ganz anders diese Leute über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten, gerade das bringt ihnen den Untergang. Ein weiteres Beispiel wird also von Judas benutzt, um die Gefährlichkeit derer deutlich zu machen, die sich so eingeschlichen haben, dieser Träumer. Sie scheuen sich nicht, mit Lästerungen umzugehen. Ja. Hier geht es in der Trilogie um drei Namen. Michael, da ist der Erzengel gemeint, der Engelsfürst. Der Teufel und Mose. Es geht im Grunde jetzt bei diesem Dreiklang darum, deutlich zu machen, wie Mose reagiert hat auf eine Begebenheit, die uns auch in der Bibel nur kurz angerissen wird. Ich lese euch mal aus 5. Mose 34, wir müssen also heute immer mal ein bisschen blättern, 5. Mose 34, die Verse 5 und 6. So starb Mose, der Diener Jahwes im Land Moab, wie Jahwe es gesagt hatte. Und er begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet-Beor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Das ist ein ganz kurzer biblischer Bericht zum Tod des Moses. Und vorneweg wird noch gesagt, er war also auf dem Gipfel des Berges Pisgah und Gott zeigt ihm das ganze Land, aber er selber durfte nicht in das Land. Und nun wird ganz kurz berichtet, dass er dort starb, begraben wurde, aber keiner weiß, wo das Grab ist. Und nun gibt es eine außerbiblische Schrift. Das steht nicht in der Bibel, das will ich ganz bewusst sagen. Aber es ist interessant, dass Judas auf solche Literatur zurückgreifen konnte, sonst hätte er das nicht berichten können. Da gibt es die sogenannte Himmelfahrt des Mose und da wird Folgendes berichtet. Nachdem Mose auf dem Berg gestorben war, wurde Michael gesandt, um den Körper anderswo hinzulegen. Als dann der Teufel gegen Mose lästerte und ihn als Mörder bezeichnete, wegen der Erschlagung des Ägypters, achtete der Engel nicht auf die Lästerung. Der Herr, Gott möge dich zurechtweisen, sagte er zum Teufel. Diese merkwürdige Stelle, dass also der Teufel den Leichnam Mose haben wollte, weil er den Mose des Mordes bezichtigt. Darauf bezieht er sich also, macht aber deutlich, Mose hat sich nicht erlaubt, gegen den Teufel Lästerung auszusprechen. Und dahinter steht ja der Gedanke, und ihr, die euch eingeschlichen habt, ihr Träumer, ihr lästert das, was ihr nicht versteht. Es gibt dazu noch eine ganz kleine Stelle bei Saraja. Saraja 3, 1 und 2. Da geht es um eine Vision, das ist eine echte, ne? Die hat der Saraja bekommen von Gott. Jetzt ließ er mich den hohen Priester Jeschua sehen, der vor dem Engel Jahwes stand, während der Satan sich rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Jahwe verbietet dir das Wort Satan. Luther übersetzt, der Herr schelte dich. Hier ist eine merkwürdige Szene auch, also der Saraja sieht das, wie Jeschua, ein hoher Priester, zusammen mit dem Engel Jahwe steht und an der Seite auch der Satan. Und wenn man das etwas weiterliest, weiß man auch, was der Teufel im Grunde hier wollte. Denn man liest, dass dieser hohe Priester Jeschua mit verschmutzten und dreckigen Kleidern dort war. Das hat gestunken. Und das ist ein Bild für die Unreinheit des gesamten Gottesvolkes. Und das nutzt im Grunde der Teufel, um den Jeschua anzuklagen. Er hat im Grunde auch recht. Er ist unrein vor Gott. Aber Gott wehrt ihn sonst und sagt, ich verbiete dir das Wort. Du klagst mir ihn nicht an. Man müsste diese Stelle mal etwas weiter auslegen, weil darin auch eine ganz starke Ermutigung steht für uns, nicht der Satan, der uns verklagen will. Er muss im Grunde verstummen, wenn Gott ihm das Wort verbietet. Und hier trägt dann wirklich die Gnade. Hier kann ich mich auf die Gnade Gottes verlassen, auf das Wort des Freispruchs und der Vergebung. Das ist also so ein Stück, diese merkwürdige Begebenheit, die hier berichtet wird von Michael, dem Teufel und Mose. Was Judas am Ende bewogen hat, das aufzuschreiben, sicher beeinflusst unter dem Geist Gottes. Vielleicht haben die Leute das damals noch besser durchschaut als wir heute. Aber im Grunde will uns diese kleine Szene sagen, Michael hält sich mit seinen Worten zurück und nimmt das Urteil Gottes nicht vorweg. Das letzte Urteil über Menschen überlassen wir Gott. Nochmal ganz klar, wir beurteilen die Lehren in unserer Gemeinde. Wir müssen das beurteilen, was gelehrt wird. Aber wir verurteilen am Ende nicht als letzte Gerichtsinstanz die Menschen. Das steht uns nicht zu. Hier haben wir nicht das Hoheitsrecht, andere zu richten und zu verurteilen. Das behält sich Gott selber vor. Und das ist, denke ich, dieser Hinweis auch eben auf das Verhalten von Michael. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe irgendwo meine Fernbedienung abgelegt. Ja, danke. Ich lese mal im Vers 11 weiter. Weh ihnen, ne, es geht immer um diese, die sich eingeschlichen haben. Sie haben den Weg eingeschlagen, den Kain gegangen ist. Sie haben sich wie Bileam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie ein Korach gegen Gott auflehnen. Auch hier ist wieder der Blick zurück in die Geschichte. Alles Begebenheiten aus der Bibel. Hier werden wieder die Namen genannt, Kain, Bileam und Korach. Ja, wieder haben wir so einen Dreiklang. Drei bekannte Persönlichkeiten verwendet Judas aus dem Alten Testament. Es sind Negativvorbilder. Also daran sollte man sich kein Vorbild nehmen. Im positiven Sinne, nur negativ. Der Weg Kains im 1. Mose 4 beschrieben, begann mit einer falschen Anbetung und endet mit der Ermordung seines Bruders. Eifersucht steht dahinter. Eifersucht. Nicht der Brudermörder. Kain gönnte seinem Bruder nicht die Gnade Gottes. Das ist im Grunde auch diese Warnung hier. Und der Bileam war ein Erzverführer. Man hat ihm Geld versprochen und er sollte das Volk Gottes verfluchen. Um des Gewinnes willen hat er sich darauf eingelassen. Es kam dann anders, aber Judas benutzt nur dieses Negative jetzt von Bileam. Und dann gibt es noch diese Rotte Korach, 4. Mose 16. Ja, man findet das also alles in der Bibel, man kann das wirklich alles dann so nachlesen. 4. Mose 16, nur ein paar Auszüge. Korach ben Jitzhar, ein Levit von den Nachkommen Kehats, erhob sich zusammen mit den Rubeniten Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und Onbet und Belet gegen Mose. Hinter ihnen standen 250 führende Israeliten, Berufene der Gemeinschaft, angesehene Männer. Sie rotteten sich gegen Mose und Aaron zusammen. Eine Zusammenrottung von Revolution. Sie wollten sich nicht mehr Mose und Aaron unterordnen. Und dann kommt es dort auch zu einem ganz schrecklichen Gericht. Man liest dann weiter, kaum hat er das gesagt, da spaltete sich der Boden unter ihnen, die Erde öffnete ihren Rachen und verschlang sie mit allem Hab und Gut, mit ihren Familien und allen Anhängern Korachs. 240 Menschen kamen um. Judas benutzt auch dieses drastische Beispiel wieder, um zu warnen, wenn wir auf falschen Wegen sind, bringt uns das nur das Verderben. Also Brudermörder, Erzverführer und der Rebell. Gerade bei Korach wird das deutlich, sie beanspruchen ein Priestertum, das ihnen nicht zustand. Immer wenn gottesdienstliches Leben in einer Gemeinde die falsche Anbetung ist, wir kommen morgen mal drauf, wie bei Kain, oder wenn es um falsche Prophetie geht, wie bei Bileam, oder wenn es um die Rebellion geht, man will sich nicht mehr auch geistlichen Autoritäten in der Gemeinde unterordnen, ist das Verderben für die Gemeinde. Hier sieht also auch Judas die Gefahren. Ich lese weiter die Verse 12 und 13. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben. Nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind und abgestorben bis zur Wurzel. Wild schäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gicht emporschleudern. Aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Auch hier wieder Bilder, die jetzt Judas verwendet. Man könnte sagen, die Verse 5 bis 7, biblische Geschichte zum Nachlesen. Und jetzt ab oder 12 und 13, Bilder zum Nachdenken. Bilder zum Nachdenken. Auch hier gibt es wieder diese Trilogie. Es geht um Meer, Land und Himmel.
Umschrieben werden sie dann mit den Meereswogen oder wer sich selbst weidet, das Land, die spätherbstlichen Bäume und der Himmel, Wolken ohne Wasser und Irrsterne. Bei Klippen muss ich Folgendes hinzufügen. Die meisten Übersetzungen schreiben in Vers 12, und es geht also um die, die beim Liebesmahl dabei sind. Das ist nicht das Abendmahl, sondern meist eine gemeinschaftliche Mahlzeit vor oder nach dem Abendmahl. Sie sind Schandflecken. Und dieses Wort Schandflecken wird an anderer Stelle auch mit Riff oder Klippen übersetzt. Das gibt es einfach her. Ich will es euch nur mit sagen, deshalb komme ich hier auf das Wort Klippen. Weil nämlich die Klippen etwas Gefährliches sind. Ne? Weil sie manch oder oft dann unter Wasser liegen und man die Gefahr so nicht sieht. Mit diesen Vergleichen macht also Judas jetzt deutlich, wie das Verhalten derer ist, die sich eingeschlichen haben. Klippen unter der Wasseroberfläche verborgen, aber ein Boot kann dadurch kentern. Merken wir, mit welchen Bildern er beschreibt? Die haben sich dort eingeschlichen. Schandflecke, Klippen, die sitzen mit am Tisch der Gemeinde. Die feiern fröhlich mit, alles ohne Scheu, die machen sich keinen Kopf darüber. Und da sagt Judas, passt auf, ihr könnt an ihnen scheitern. Ihr könnt dadurch euren Glauben, ihr könnt untergehen, weil ihr diese Klippen nicht seht. Es sind ernstzunehmende Gefahren. Wenn man das zusammenbringt, Schandflecken oder Klippen, und sie sind bei euren Liebesmahlen dabei, sie schmausen und prassen mit. Ich musste einfach so an Tischszenen denken, wenn so viele am Tisch sitzen. Was wird denn so an euren Tischen zu Hause besprochen oder wenn ihr andere Gäste habt? Was sind denn so eure Themen? Kann es nicht auch mal am Tisch passieren, dass man viel Kritik sucht an der eigenen Gemeinde oder an anderen Glaubensgeschwistern übt? Wie viele Gespräche werden dort auch geführt, wo man andere durch Worte verletzt? Also am Essenstisch gibt es auch manchen Klatsch und manchen Tratsch über andere Gemeindeglieder, über Gemeindeleitung. Und viel Gemeindespaltung entsteht nicht am runden Tisch, sondern am Kaffeetisch. Ja, deshalb auch hier so ein Bild einfach, ja, die sind mit dabei, die feiern fröhlich, aber im Grunde haben sie für die Gesamtgemeinde nichts zur Erbauung beizutragen, im Gegenteil, sie zerstören. Und das wird noch erklärt dann, sie weiden sich selbst. Sie weiden sich selbst. Sie sind sich selbst genug. Hier wird auf ein Bild aus dem Hesekiel verwiesen, das Hirtenleben, die falschen Hirten. Denen geht es nur um das eigene, aber nie um das Wohl der Schafe. Wenn wir hier an Jesus denken, den guten Hirten, wie anders hat er reagiert. Er hat nie sein eigenes Wohl im Vordergrund gesehen, sondern immer das Wohl der Herde, der Schafe. Oder sie sind Wolken ohne Wasser. Na, auch das ist nochmal so ein Bild. Was muss das gerade in Palästina für eine Enttäuschung gewesen sein für einen Landwirt? Er wartet und wartet auf den ersehnten Regen, die Wolken ziehen auf, aber kein Tropfen fällt. Wir kennen vielleicht auch aus manch trockenen Sommern diese Enttäuschung. Endlich die Wolken, endlich wird es regnen, dann ziehen sie vorüber, kein einziger Tropfen. Für mich ist das auch ein Bild für das geistliche Leben, Wasser. Das Wasser, das Jesus selber uns gibt und er selber auch ist. Und hier sind es welche, die versprechen etwas, darauf vertrauen Leute, aber sie können ihnen kein Lebenswasser geben. Umhergetrieben von jedem Wind der Leere, so lesen wir es mal in der Bibel. Wie viele leere Worte werden oft auch in Predigten gesprochen, vielleicht auch während dem Liebesmahl, was sie damals feierten. Leere Worte führen am Ende zu einer leeren Lehre. Und deshalb brauchen wir, ihr lieben Geschwister, immer wieder die Liebe zur Autorität der Bibel. Gottes Wort muss für uns maßgebend sein. Nur nicht, damit sich andere selber weiden, nicht, damit man umhergetrieben ist. Und am Ende auch diese spätherbstlichen, unfruchtbaren Bäume. Hier wird sogar betont, sie sind zweimal abgestorben. Die Blätter sind schon weg und die Wurzeln sind auch abgestorben. Und was kann man denn von so einem Baum noch erwarten? Wird da noch was? Nein. Der taugt nur noch fürs Feuer. Wieder ein Bild des Gerichts. Der tote, abgestorbene Baum. Und damit vergleicht er immer diese Eindringlinge in die Gemeinde oder diese wilden Wellen des Meeres. Sie schäumen auf.
Schaumschläger, das Wort könnte man hier mit einfügen. Wie viele Schaumschläger gibt es auch in der Gemeinde Jesu? Da ist viel los, da ist viel Bewegung, da wird viel Aktivität gemacht. Da spritzt der Schaum hoch auf. Aber was ist denn mit diesem hoch aufspritzenden Schaum? Was passiert im nächsten Augenblick? Da fällt wieder zusammen. Bringt im Grunde nichts. Die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer, liest man in Jesaja. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wellen wühlen Schlamm und Kot auf. Manchmal würde uns auch als Gemeinde Jesu etwas mehr Ruhe und Gelassenheit gut tun. Als ständig neue Aktivitäten. Ich erlebe manche großen Gemeinschaften, die wissen am Ende gar nicht mehr, was sie alles noch tun sollen und auf die Beine stellen sollen. Und dabei gehen viele Mitarbeiter bis an die Grenzen ihrer Kräfte. Ich weiß nicht, ob das im Sinne unseres Herrn ist. Man macht viel, man hat große Aktivitäten, aber am Ende bricht alles wieder in sich zusammen. Das andere Bild, was sich auf den Himmel bezieht, diese Irrsterne auch. Hier steht das Wort Wandelsterne oder Irrsterne, umherirrende Sterne. Die Sterne waren ja damals auch für die Orientierung, gerade bei der Seefahrt, sehr wichtig. Ne? Man musste sich an den Sternen orientieren, damit man ans Ziel kam und den Kurs nicht vom Kurs abkam. Hier wird deutlich, diese, die sich eingeschlichen haben, können euch nicht die letzte Orientierung geben. Sie sind wie Irrsterne, wie Wandelsterne, mal hier, mal da, aber du kannst dich nicht an ihnen und ihren Worten orientieren. Wie viele Stars gibt es auch in der Gemeinde? Sterne. Die werden hochgejubelt. Und man geht nur dann in eine Gemeinde, wenn der oder der predigt. Beim anderen geht man gar nicht hin. Diese Allüren sind nicht gut. Denn auch gerade manche Stars und manche Sterne können in die Irre führen. Der große Name macht es allein noch nicht. Und deshalb soll alle Verkündigung in einer Gemeinde auch von den Gemeindegliedern geprüft werden. Das ist eure Aufgabe. Ihr habt die Botschaft zu prüfen, die verkündigt wird. Und wir brauchen klare biblische Unterweisung, die uns Orientierung gibt. Alles andere hilft uns nichts. Ich lese mal weiter noch die Verse 14 bis 16. Die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, in der siebten Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagte er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Hier geht es nochmal um gottlose, murrende und unzufriedene. Um diesen ganzen Ernst der Zurechtweisung deutlich zu machen, erinnert Judas nochmal an einen einzigartigen Mann. Und das ist dieser Henoch. Was ist denn das Besondere bei Henoch? Wisst ihr das? Er wurde von Gott entrückt, er musste nicht sterben. Das ist das ganz Besondere. Er wandelte mit Gott, so heißt es. Er hielt mit Gott Gleichschritt. Und das war was ganz Besonderes. Und deshalb war er damals in aller Gottlosigkeit ein Lichtpunkt. Und immer wenn Menschen anfangen, Gott nicht mehr Gott sein zu lassen, wenn sie aufbegehren und nicht so wie Henoch, also mit Gott wandeln, werden sie das gleiche Schicksal erleiden, eben wie die Gottlosen. Das wird hier nochmal so deutlich, murren und hadern, ne, gottlos. Im Telegrammstil, ich mache es jetzt auch etwas kürzer, hängt an Judas noch drei weitere Charakterzüge an. Ihren Begierden folgen, anmaßend Reden führen und Personen bewundern. Alles wirkliche Sein wird vom Schein überspielt. Wir können uns einander viel vormachen. Wir können wirklich so tun, als ob. Was steckt wirklich dahinter? Und damals gab es wahrscheinlich auch diese großspurigen Schwätzer, die dann auftraten, aber die auch wussten, wem sie schmeicheln
mussten, damit sie ihren Vorteil und Gewinn haben. Wie viele Menschen versuchen auch, ihre Machtposition zu sichern, indem sie möglichst das sagen, was alle gern hören wollen. Das Urteil im Grunde, was auch Judas hier bei allen sagt, sie werden am Ende ihr Urteil empfangen. Wenn man das nochmal so kurz zusammenfasst, was uns hier Judas sagt, Kurs halten in stürmischer Zeit: Irrglaube macht Menschen kaputt. Irrglaube macht Menschen kaputt. Der wahre Glaube macht Heil, tröstet, richtet auf, gibt klare Orientierung. Der Irrglaube lässt am Glauben scheitern. Wahrer Glaube besteht auch im Gericht. Denn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Der wird nicht gerichtet. Aber ich muss Jesus vertrauen. Ich erinnere nochmal an Israel, gerettet ja, aber dann das Vertrauen verloren. Irrglaube verfällt dem Gericht. Gottes hat gesagt, der wahre Glaube besteht im Gericht. Kurs halten in stürmischer Zeit. Die Bibel muss also wirklich unser Kursbuch bleiben. Nur in ihr finden wir die verlässlichen Informationen, wie wir durch stürmische Zeiten kommen und das Ziel erreichen. Lasst uns deshalb immer wieder froh und dankbar aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, damit wir wirklich Kurs halten in stürmischen Zeiten. Amen. Wir wollen miteinander beten. Ja, lieber Herr, das ist gut zu wissen, dass unsere Zeit, auch die stürmischen Zeiten unseres Lebens, in deiner Hand sind. Auch Zeiten, die wir als Gemeinde erleben, als Christen in dieser Zeit und Welt. Danke, dass wir in deiner Hand sind, geborgen für Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus, hilf uns bitte, dass wir nicht leichtfertig deine Gnade in Anspruch nehmen und meinten, dass wir eben einfach so drauf losleben können, wie es in unseren eigenen Kram passt. Schenk, dass wir uns immer wieder an deinem Wort orientieren und so leben, wie du es willst. Im Grunde wissen wir genau, was du willst, nur manchmal verweigern wir dir den Gehorsam. Herr, bring du uns bitte immer wieder in deiner Geduld und Gnade zurecht, dass wir nicht auf falsche Wege kommen. Und hilf, dass wir auch erkennen, wo falsche Lehren nach uns greifen, die vielleicht manchmal so schillernd sind, so bunt und so verlockend, dass wir uns nicht darauf einlassen, dass wir wirklich erkennen, wo falsche Geister auch am Werk sind, die uns verführen wollen, und dass wir dann ganz fest und treu bei dir bleiben. Hab Dank, Herr, dass du über unserem Leben wachst und dass wir unser Leben in deinen Händen wissen. Amen.